Deutschlandfunk, Kultur heute.
Und dazu begrüßt sie Marja Elmenreich. Aus dem Fenster gucken, auf dem Sofa liegen oder durch den Park flanieren. Oder anders gesagt, starren, gammeln, bummeln. Was heute Me-Time ist, hieß früher Muße. Und darüber sprechen wir gleich. Über das bewusste Abschalten, das einem manchmal genau die Ideen und kreativen Lösungen bringt, auf die man schon so lange wartet. Mit dem langen Warten kennen sich auch die Theaterfans von Regisseur Thorsten Lensing aus. Gestern Abend hatte sein neues Stück endlich Premiere in Berlin. Der Titel »Tanzende Idioten«. Auch darüber erfahren Sie mehr in dieser Sendung. Den Anfang macht aber ein Fall, der mal wieder zeigt, gut gemeint ist nicht immer gut gemacht. Es geht um die sogenannte Fördergeldaffäre in Berlin, also um 20 Millionen Euro. Diese Summe wollte das Land Berlin nach dem Terroranschlag der Hamas im Oktober 2023 für Projekte gegen Antisemitismus zur Verfügung stellen. Zuständig für die Vergabe der Fördergelder war die Kulturverwaltung unter dem damaligen Senator Joe Ciallo. Soweit die Voraussetzungen, doch die Umsetzung ist eine Folge von Fehlern, Unklarheiten, womöglich sogar politischer Einflussnahme. Deshalb haben Grüne und Linke einen Untersuchungsausschuss gefordert. Am frühen Nachmittag hat die erste Sitzung stattgefunden und unsere Landeskorrespondentin Claudia van Laak war dabei. Claudia, wie genau lauten die größten, die schwerwiegendsten Vorwürfe?
Na, der schwerwiegendste Vorwurf ist mögliche Vetternwirtschaft. Da mögliche politische Einflussnahme auf eine Fachverwaltung. Dann geht es natürlich um den Ex-Kultursenator Joe Ciallo, seine Nachfolgerin. Und ganz, ganz grundsätzlich um die Frage, ob mehrere Millionen Euro Fördergelder rechtmäßig ausgegeben worden sind. Du hast es gesagt, 20 Millionen Euro, das ist jetzt nicht wenig Geld. Also 2 × 10 Millionen, das sind 10% des Kulturhaushaltes in Berlin. Und es war ziemlich schnell klar, dass so eine Menge Geld nicht so schnell ausgegeben werden kann. Die Kulturverwaltung war damit überfordert. Also die Fachleute haben sofort gesagt, das schaffen wir gar nicht. A, haben wir zu wenig Leute, B, zu wenig Kompetenz. Dann kam es, wie es kommen musste. Es blieb Geld übrig Ende 2024. Das hat besonders die CDU geärgert. Die hat interveniert und hat dann eine Liste vorgelegt mit Projekten, von denen sie überzeugt war. Der Koalitionspartner SPD hat die Liste noch ergänzt. Das Ganze hieß dann Projekte von besonderer politischer Bedeutung. Und was jetzt relevant ist, die sind fachlich nicht geprüft worden. Und die Fachleute haben gesagt, das können wir eigentlich nicht machen. Die müssen vorher geprüft werden. Wir brauchen eine Förderrichtlinie, so wie es immer ist. Dann hat aber Ex-Kultursenator Joe Ciallo, da war er noch im Amt, gesagt, doch, wir machen das so, ich nehme das alles auf meine Kappe. Da waren jetzt auch bekannte Akteure darunter, wo man sagen kann, okay, die kennen wir, die haben ordentliche Arbeit schon in den letzten Jahren gemacht, aber eben auch völlig Unbekannte, die zu diesem Zeitpunkt eben überhaupt nicht für ihre Arbeit gegen Antisemitismus bekannt waren.
Wer war das? Wer oder was genau?
Ja, ich habe mir mal die Liste genauer angeguckt und ich finde besonders auffällig ist da ein Institut, das heißt SERA oder CERA-Institut. Der Verein hat sich tatsächlich erst im Dezember 2024 gegründet, ganz neu also, und hat also ganz, ganz zügig eine große Summe Geld bekommen, 390.000 Euro. Und dann kam schnell heraus, dass die Gründerin dieses Instituts im Vorstand eines CDU-Ortsvereins sitzt. Und genau mit dem Abgeordneten, der sich massiv für die Förderung dieses Vereins eingesetzt hat. Ich habe mir heute noch mal den Social-Media-Auftritt angesehen dieses Instituts. Schaut man bei Instagram, da rät das CERA-Institut dazu, Hannah Arendt zu lesen. Dann findet sich aktuell ein Videoauftritt der Gründerin. Da geht es allerdings nicht um die Bekämpfung des Antisemitismus, sondern um aktuelle politische Entwicklungen im Iran. Also da gibt es viele Fragen, speziell was dieses ganz, ganz frisch gegründete Institut angeht.
Jetzt hast du die Nachfolgerin von Joe Ciallo gerade schon erwähnt. Auf ihn folgte ja die parteilose Kultursenatorin Sarah Wedel-Wilson. Ist mit diesem Personalwechsel die Fördergeldvergabe auf die richtige Schiene dann gesetzt worden?
Also das haben die Fachleute in der Kulturverwaltung sich erhofft und entsprechende Mails geschrieben, die konnte ich auch einsehen. Nein, die aktuelle Kultursenatorin hat das Vorgehen ihres Vorgängers für gut geheißen. Die hat so weitergemacht. Zum Beispiel ist es so, dass alle Kulturprojekte, die gefördert werden, normalerweise einen Eigenanteil von 10% bringen müssen. Damit will sich eben die Verwaltung absichern. Wilson hat gesagt, nee, das ist nicht nötig. Bei bestimmten Projekten braucht es keinen Eigenanteil. Begründung, hohe politische Wichtigkeit, auch im Zusammenhang mit der neuen Städtepartnerschaft Berlin-Tel Aviv. Und meine Vermutung, da wollte man bei den Israelis gut dastehen.
Was ist jetzt die genaue Aufgabe des Untersuchungsausschusses? Was steht jetzt für die als allererstes an?
Ja, Aktenstudium, dann natürlich Befragung von Zeuginnen und Zeugen. Es soll insgesamt 10 Sitzungen geben und kurz vor der Wahl im September will man dann einen Abschlussbericht vorlegen. Besonders spannend dann natürlich die Befragung des Ex-Kultursenators und der aktuellen Kultursenatorin.
Wir bleiben dran. Claudia van Laak aus unserem Berliner Landesstudio über den Untersuchungsausschuss in der sogenannten Fördergeldaffäre. Vielen Dank. Im Regiefach gibt es diejenigen, die eigentlich an mehreren Orten gleichzeitig sein müssten, weil eine Premiere, eine Inszenierung die nächste jagt. Und es gibt die anderen. Bei denen heißt es warten. Jahrelang warten auf das neue Stück. Zu letzteren zählt Thorsten Lensing. Er nimmt sich Zeit für den Stoff, für den Text und fürs Proben mit seinen Schauspielerinnen und Schauspielern. Er hat um sich eine Art Inner Circle geschart, einen festen Kreis, mit dem er seit Jahren, in einigen Fällen sogar seit Jahrzehnten zusammenarbeitet. Bekannte Lensing-Namen sind auch bei der jüngsten Produktion dabei. Ursina Lardi und Sebastian Blomberg zum Beispiel. Gestern Abend fand im Haus der Berliner Festspiele die Premiere von Tanzende Idioten statt. Barbara Behrendt war für uns dabei und ist erst einmal zusammengezuckt.
Holzlatten krachen auf die leere Bühne und ein Fisch klatscht in Zeitungspapier eingewickelt daneben. Ein Fisch, den der Kater Apollo neugierig mit seinen Pfoten anstupst, bevor er sich selbst vergessen über ihn hermacht, wie nur Katzen es können. Aber Apollo ist keine Katze, sondern wird von einem Menschen gespielt. Sebastian Blomberg tapst auf allen Vieren über die Bühne, leckt sich die Pfoten, gähnt. Das ist kein Versuch, witzig zu sein, sondern das Experiment, ein Theater aller Wesen zu inszenieren. Derweil, ebenso komisch, hört man gedämpft Anweisungen, die aus einem Plastiksack herausdringen. Darin liegt Goldi, gespielt von Ursina Lardi. Sterbenskrank lässt sie sich in ihrem Haus dorthin tragen, wo eine neue Decke eingezogen werden soll.
Diese Glasdecke, die bringt den Himmel zu mir. Die Sonne, die Sterne, der Mond.
Und dann, was für eine schräge Idee, weist sie einen Arbeiter an, sie auf einem Gabelstapler so hoch wie möglich in die Luft zu befördern. Hier sitzt sie die halbe Aufführung lang, immer wieder begleitet von den Versuchen ihres Katers, auf ihren Schoß zu klettern. Für Tanzende Idioten hat Thorsten Lensing auch den Text geschrieben. Er beruht auf Motiven des amerikanischen Schriftstellers Dennis Johnson. Der hatte seine Figuren mal allesamt liebevoll als tanzende Idioten beschrieben. Auch Goldis Geschichte geht auf ein Johnson-Motiv zurück. Eine Frau liegt im Sterben und arbeitet an Umbauplänen, während die Katze auf ihrem Schoß schläft.
Es geht darum, dass ich alles gebe mit einem Körper, der mich aufgeben will.
Die Katze und Goldi sind das zentrale Paar. Das zweite Paar besteht aus Goldis Vater, dreimal geschieden, schwer verliebt in seine neue Freundin Vivian. Zwei ihrer Ehemänner haben auf Vivian geschossen. Durch das Einschussloch in ihrer Wange kann man hindurchrufen. Zwei waschechte, schräge Johnson-Figuren. Der sterbenden Tochter gegenüber bleiben sie gänzlich ungerührt. Rührend aber sind sie in ihrer Liebe zueinander, ihrem Zusammensein gegen die Einsamkeit als Antwort auf den Tod.
So ging das die ganze Zeit. Vivian und ich, wir teilten ein Geheimnis nach dem anderen. Und trotzdem. Wir beteten uns die ganze Zeit an.
Seit wann eigentlich?
Seit exakt 7 Tagen.
Bei Thorsten Lensing ist der Körper zentral. Das Tanzen der Idioten, wie es im Titel heißt. Am auffälligsten ist Sebastian Blomberg als Kater Apollo. In früheren Lensing-Inszenierungen gab es einen Orang-Utan, eine Schildkröte, einen Seestern. Mit den Tieren kommen andere Zeitwahrnehmungen und Blickwinkel ins Spiel. Das Tier, die Katze, ist für Goldi eine engere Vertraute als jeder Mensch. André Jung und Karin Neuhäuser als der Vater und seine Freundin wollen in ihrer ganzen Absurdität verbissen am Glück festhalten. Mit einem großen Kajak üben die beiden, im Gleichtakt zu rudern. Das muss man schließlich können, wenn es drauf ankommt.
Mary, Mary.
merrily, merrily, life is but a dream.
Vor Goldies Sterben flüchten sie. Zuletzt steht sie am Bühnenrand und verkriecht sich in ihre letzten Herzschläge. Wunderschön ist das, wenn auch nicht ohne Pathos. Immer irrer und existenzieller wird es, als ein gläserner Saunakasten hereinfährt, in dem das komplette Ensemble den eigenen sterbenden Körper im Schwitzen pochen spürt. Alles endet in einem explosiven Totentanz. Regisseur Thorsten Lensing interessiert sich für die transzendentalen Sehnsüchte der Figuren, ihren Schmerz, in dem sie ganz und gar allein sind. Keine rational begreifbaren Geschichten sind das, sondern Wimpernschläge, Herzschläge des Menschseins. Keine Psychologie darf man darin suchen, hier wird komisches, existenzphilosophisches Theater inszeniert. Dieser Lensing-Abend ist sperriger als seine früheren. Das Leiden an der Existenz wird zwar leicht und spielerisch inszeniert, bleibt aber unbegreifbar. Ein Blick in den Abgrund. Doch vom irren, kindlichen Spiel des herausragenden Ensembles wird man gehalten, statt in diesen Schlund hineinzustürzen. Ein tröstliches Existenztheater, das tatsächlich zu tanzen beginnt, wenn man sich darauf einlässt.
Barbara Behrendt über Tanzende Vollidioten, das neue Stück von Regisseur Thorsten Lensing, zu sehen im Haus der Berliner Festspiele. Machen, tun und werkeln, schaffen, erledigen, hackeln, leisten, malochen. Wenn man erstmal drüber nachdenkt, dann findet man kaum ein Ende. So viele Spielarten gibt es in der deutschen Sprache fürs Arbeiten. Seit Anfang des neuen Jahres sprechen wir darüber an dieser Stelle mit klugen Köpfen.
An die Arbeit, übers Schaffen und Ruhen.
Und, vielleicht ist das ein Zeichen unserer Zeit, wir haben in unserer Gesprächsreihe dann doch viel mehr übers Schaffen als über das Ruhen geredet. Deshalb wollen wir das heute zum Abschluss ganz dringend noch einmal tun. Ich habe mit dem Wissenschaftsjournalisten und Autor Ulrich Schnabel gesprochen, denn eines seiner Bücher trägt den Titel »Muße vom Glück des Nichtstun«. Herr Schnabel, hören wir uns an, was der Filmregisseur Andreas Dresen in unserer Sendung gesagt hat über die Schwierigkeit und auch über die Notwendigkeit, mal nicht zu arbeiten.
Wenn man sich dann mal so richtig langweilt, kommen einem auch wieder neue Ideen und dann sprudelt das wieder, dann macht es auch wieder mehr Spaß.
Würden Sie das, was Andreas Dresen da beschreibt, als Muße gelten lassen, Herr Schnabel?
Ja, unbedingt. Wenn die Ideen sprudeln, das ist doch der Sinn der Muße. Muße sind ja Zeiten, in denen wir wirklich mal das tun, was wir am liebsten tun, träumen, faulenzen, zum Fenster rausgucken oder was auch immer. Und diese Zeiten sind enorm wichtig. Das ist kein Luxus, sondern das sind wirklich Zeiten, in denen das Gehirn ganz wichtige Arbeiten tut. Das weiß die Hirnforschung mittlerweile. Da geht es nämlich in einen besonderen Zustand, den nennt die Forschung den Leerlaufzustand. Und in diesem Leerlaufzustand passieren extrem wichtige Dinge. Unter anderem entstehen kreative Ideen.
Klingt alles gut. Stört Sie das Wort Langeweile bei Andreas Dresen nicht? Weil das ist ja eigentlich so ein bisschen negativ besetzt.
Da geht das schon los. Wir leben ja in so einer Hochleistungsgesellschaft. Damit die Wirtschaft läuft, muss es Wachstum geben und dieses Mehrprinzip, das durchzieht ja alle Lebensbereiche. Und wenn mal kurzzeitig Langeweile auftaucht, dann ist das schon negativ konnotiert. Aber so eine gewisse Langeweile, die gehört erstens zum Leben dazu und zweitens ist sie oft die Voraussetzung dafür, dass was Neues entstehen kann. Weil wenn ich immer sozusagen versuche, in den üblichen Wegen voranzukommen, dann kann nichts Neues entstehen. Und deshalb sind solche Auszeiten, in denen mal nichts drängt, man nicht die To-Do-Liste abarbeiten muss, die sind extrem wertvoll.
Was ist denn Muße an sich? Ist das eine Tätigkeit? Ist das ein Gefühl? Eine Haltung oder ist das ein Geisteszustand?
Ja, das kann Verschiedenes sein. Das Schöne an der Muße ist, dass es für jeden Menschen unterschiedlich sein kann. Also Muße heißt nicht auf dem Sofa sitzen und Däumchen drehen. Kann es sein, muss es aber auch nicht. Ich hatte mal einen Vortrag vor Medizinern und habe über die Muße gesprochen. Und dann kam hinterher ein Chirurg zu mir und sagte, wissen Sie, das, was Sie beschreiben, dieses Gefühl des Flows, des ganz Aufgehens in dem, was man gerade tut, alles vergessen, das erlebe ich beim Operieren. Da sage ich, dann haben Sie ein Riesenglück, weil Sie offenbar in Ihrem Job permanent Muße erleben. Ja? Also Muße hat eher was damit zu tun, ob ich das Gefühl habe, ich bin vollkommen da, ich mache das, was ich tue, gerade mit großer Freude. Nehmen Sie Kinder beim Spielen. Das ist der Idealzustand der Muße. Ja? Die vergessen alles um sich herum und gehen vollkommen in ihrem Spiel auf. Und Das ist das, was wir als Erwachsene oft verlernt haben.
Das gilt jetzt wahrscheinlich nicht für den Chirurgen, aber uns allen ist ja im Hinterkopf der Satz, Müßiggang ist aller Laster Anfang.
Ja,
dieser Spruch
genau.
Fällt ja mit Sicherheit gleich vielen ein, wenn das Wort Muße ausgesprochen wird. Dazu passt ja auch so ein bisschen, dass die Trägheit bzw. die Faulheit eine der 7 Todsünden ist. Also kann man sagen, dass das Lockerlassen, das bewusste Nichtstun in unseren Breiten lange Zeit ziemlich verpönt war?
Absolut. Das fing schon im 17. Jahrhundert an und dann kam Benjamin Franklin, Zeit ist Geld. Ja, also diese ganzen Sätze, auch Müßiggang ist aller Laster Anzahl, die treiben uns permanent voran. Wir haben ja heute auch das Gefühl, wir müssen uns auch noch permanent selbst optimieren in der Freizeit. Ich muss ins Fitnessstudio, ich muss dies, ich muss das, ich muss permanent an mir arbeiten, ich muss vorankommen. Und das verhindert natürlich, dass wir im Leben ankommen, dass wir mal den Moment wirklich genießen können. Also wir arbeiten sozusagen immer daran, die Bedingungen für unser Leben zu verbessern, aber wir haben gar keine Zeit, das Leben wirklich mal zu genießen. Und deshalb ist Muße, auch wenn es so nach Luxus klingt oder so nebensächlich, also das ist eine ganz wichtige Haltung, die wir unbedingt kultivieren müssen. Das hat auch was Revolutionäres, wenn man so sagen kann, weil es eben diesem Impuls des immer mehr entgegengeht.
Ja, aber Luxus ist genau das Stichwort. Man muss es sich ja erstmal leisten können, nichts zu tun und sich aus dem Wettbewerb mit all den anderen auszuklinken.
Ja, da erzähle ich Ihnen mal eine kleine Anekdote. Ich hatte ein Gespräch mal mit einem Unternehmensberater, der mir erzählte, wie er zu einem Krisenfall gerufen wurde. Da stand in einer Fabrik, standen alle Räder still, niemand wusste, was los ist. Und dann kam der Krisenstab zusammen und hat überlegt und die saßen da stundenlang und kamen nicht weiter. Und dann sagte er, ich muss jetzt mal spazieren gehen. Und dann sagte der Manager von dieser Firma, sagte, sind Sie wahnsinnig? Wissen Sie, was jede Minute Ausfall uns kostet? Und dann sagte der Berater, ja genau deshalb brauche ich die Auszeit, weil wir offenbar jetzt nicht weiterkommen. Und dann ging er spazieren und während er da so lang lief und so seinen Gedanken schweifen lief, kam ihm eine neue Idee und mit der kam er zurück und dann konnten sie den Fall lösen. Also gerade die Auszeit kann unheimlich wertvoll sein.
Ja, das ist ein schönes Beispiel, aber eigentlich ist man ja von da aus, von der Muße, auch ganz schnell beim Utilitaristischen. Also nichts tun mit dem Ziel, dadurch dann doch nochmal die Kreativität und die Produktivität erhöhen zu können.
Ja, das ist natürlich die Falle. Sie haben schon recht, das höhere Ziel der Muße ist natürlich der Selbstzweck. Also bei uns ist es ja so, wir ruhen uns aus, um wieder mal so richtig reinhauen zu können, um richtig arbeiten zu können. Im alten Griechenland war es umgekehrt. Da war die Arbeit das notwendige Übel, um das wirkliche Leben, die Muße genießen zu können. Ja, und daran kann man sich orientieren, weil worum geht es? Geht es darum, möglichst viel auf dem Bankkonto zu haben oder geht es darum, unser Leben zu genießen? Also für mich ist die Antwort klar. Ja.
Jetzt haben Sie das alte Griechenland schon angesprochen. Auf dem Cover Ihres Buches ist ein nonchalant Dandy zu sehen. Ein Bild aus dem Jahr 1901, so ein Dandy, der auf Kissen gebettet liegt, vor sich ein Tischchen mit Teetasse und mit Zigarette. Kann man also sagen, dass die Geschichte mußefreundliche und mußeunfreundliche Zeiten erlebt hat?
Ja, also es gab zumindest Zeiten, in denen die Muße mehr wertgeschätzt wurde als heute. Ja, also heute hat die Muße, wie Sie auch schon selbst sagten, einen ziemlich schlechten Ruf. Und wir sehen ja, dass das nicht nur uns selbst erschöpft, sondern das macht ja auch den Planeten kaputt. Also insofern ist das eine Haltung, die auf allen möglichen Ebenen ungesund ist. Insofern ist die Muße für mich kein Luxus, sondern wirklich etwas, was wir zurückgewinnen müssen. Deswegen steht ja auch mein Buch, das Zitat voran von einem nachhaltigen Experten, der mal den schönen Satz sagte, entspannen Sie sich, das ist das Beste, was Sie zur Rettung der Welt tun können.
In Ihrem Buch ist auch die Rede von Kulturschaffenden, die besonders mußefähig sind. Gibt es sowas wie den Prototypen?
Ich weiß nicht, ob es den Prototypen gibt, aber es gibt zumindest viele Beispiele dafür, dass die Muße unglaublich kreativitätsanregend ist. Sie hatten am Anfang den Andreas Dresen gebracht. Ich glaube, alle, die kreativ tätig sind, kennen das, ja, also dass man häufig in den Zeiten, in denen man eigentlich nicht so zielgerichtet denkt, oft auf die besten Ideen kommt. Also John Lennon war zum Beispiel so ein großer Fan des Schlafens, dem oft im Schlaf oder im Traum ganze Songs eingefallen sind. Ja, von Johann Sebastian Bach gibt es ein schönes Zitat, der sagte, es ist nicht schwer, auf neue Ideen zu kommen. Die Schwierigkeit ist nur morgens beim Aufwachen nicht auf sie draufzutreten und sie zu zerstören. Ja, auch der wusste, dass einem häufig so im Halbschlaf oder im Schlaf irgendwie Dinge einfallen, auf die wir so im Wachzustand oft nicht kommen. Und das Prinzip ist eigentlich immer dasselbe. Es reicht nicht nur zu pennen, ja, sondern Sie müssen sich vorher schon mit der Sache intensiv beschäftigt haben. Das Gehirn muss sich mit der Sache sozusagen auseinandergesetzt haben. Und dann ist aber wichtig, dass man nicht immer in denselben Denkroutinen bleibt, weil da findet man keine neuen Ideen. Und deshalb ist dieser Leerlaufzustand so wichtig, wo das Gehirn mal sich selbst überlassen ist, wo es mal freier ist. Und das sind halt häufig Zustände, die im Schlafen, beim Spazierengehen, unter der Dusche oder so, wo man eben nicht so zielgerichtet denkt. Und da entstehen dann oft diese neuen Verknüpfungen, die ganz neue Ideen hervorbringen.
Ulrich Schnabel, Autor des Buches Muße, vom Glück des Nichtstun. Damit geht unsere Gesprächsreihe übers Arbeiten und Nichtarbeiten zu Ende. Alle Folgen finden Sie in der Deutschlandfunk-App. Und auch in dieser Ausgabe von Kultur heute blicken wir nach Iran. Der Regisseur Jafar Panahi hat einen Appell an die Filmschaffenden weltweit gerichtet. Darum geht es jetzt in den Kulturmeldungen mit Adalbert Sinjavski.
In seiner Dankesrede beim Filmpreis des National Board of Review in New York hat sich der iranische Regisseur mit eindringlichen Worten an, Zitat, alle Filmschaffenden und Künstler der Welt gewandt. Panahi sagte, schweigt nicht, erhebt jede Stimme, die ihr habt, nutzt jede Bühne, die euch zur Verfügung steht, fordert eure Regierungen auf, vor dieser humanitären Katastrophe nicht die Augen zu verschließen. Heute kann das Kino an der Seite von wehrlosen Menschen stehen. Daher steht auf. Zitiert ihn die FAZ. Panahis Tragikomödie »Ein einfacher Unfall« erhielt den Preis als bester internationaler Film. Beim Niederschlagen der Proteste im Iran wurden in den vergangenen Tagen massenhaft Menschen getötet. Navid Kermani befürchtet einen Bürgerkrieg in dem Land, wie der deutsche Schriftsteller mit iranischen Wurzeln bei uns im Programm sagte.
Ich habe gar keinen Zweifel daran, dass die Revolutionswächter, das System, im Zweifel bereit sind, das Land in einen Bürgerkrieg zu verwickeln. Die Revolutionsgarden waren schon einmal daran beteiligt in Syrien. Die Gefahren sind real. Das Land hat etliche ethnische Minderheiten. Die Kurden sind bewaffnet. Es gibt enorm viel Aggression, Hass auf das Regime. Nach diesem Massaker sowieso noch mal mehr Hass. Ich habe auch von Leuten, die rausgekommen sind, gehört, dass Menschen sich schon Waffen besorgen. Also die Lage ist wirklich explosiv. Es ist damit durch diesen Massaker eine Art von Point of No Return.
Sagte im Deutschlandfunk Navid Kermani, Träger des Friedenspreises des deutschen Buchhandels, er hält sich derzeit in den USA auf. Sie sind bloß zwischen einem und zwei Zentimeter lang, haben aber eine große Bedeutung. Die zwei Fragmente des berühmten Wandteppichs von Bayeux, die im deutschen Besitz waren. Die zwei unbestickten Leinenstücke waren 2023 im Archiv des verstorbenen deutschen Textilspezialisten und Museumsleiters Karl Schlabo entdeckt worden. Jetzt sind sie an Frankreich zurückgegeben. Im Fall des Kronjuwelendiebstahls aus dem Pariser Louvre hat die Polizei nun womöglich neue Beweise in der Hand. Die Ermittler hätten den Weg der mutmaßlichen Diebe zu einer Tiefgarage in einem Vorort von Paris zurückverfolgt, wo die mutmaßlichen Täter ihre Beute vorübergehend versteckt hatten. Auf Überwachungsvideos des Parkhauses seien zwei der vier Verdächtigen dabei gefilmt worden, wie sie mit einigen der Juwelen hantierten. Diese neuen Beweise könnten dabei helfen, die Bewegungen und Taten der Verdächtigen am Tag des Raubüberfalls zu rekonstruieren. Schlösser, historische Parkanlagen, umfangreiche Kunstsammlungen sowie die UNESCO-Welterbestätte Bergpark Wilhelmshöhe, all das wird verwaltet von der Hessen-Kassel Heritage in der Documenta-Stadt. An der Spitze der Einrichtung gibt es einen Wechsel. Der bisherige Leiter des Landesmuseums Darmstadt, Martin Faas, übernimmt das Direktorenamt in Nordhessen am 1. März. Der frühere Chef von Hessen-Kassel Heritage, Martin Eberle, war nach einem Rassismusvorwurf in die Kritik geraten und im Februar vergangenen Jahres entlassen worden. Die Berlinale wird in diesem Jahr mit der Weltpremiere des afghanischen Films No Good Man von Regisseurin Shabanu Sadat eröffnet. Berlinale-Intendantin Trisha Tuttle sagte, Sadat gehöre zu den spannendsten Stimmen des internationalen Kinos. Die romantische und politische Komödie No Good Man wurde als Koproduktion gedreht, unter anderem unter Beteiligung Deutschlands. Die Berlinale beginnt am 12. Februar. Am kommenden Dienstag erfahren Sie bei Kultur heute, welche weiteren Filme im Programm des Festivals laufen werden.
Adalbert Sinjavski mit Programmhinweisen und den Kulturmeldungen. Vielen Dank. Grönland, die NATO und Donald Trump, der Auftakt der Grünen Woche und natürlich die Lage in Iran. Um all das geht es ab 18.10 Uhr hier im Deutschlandfunk in der Sendung Informationen am Abend. Soweit Kultur heute mit Marja Elmenreich.